Harald hat uns schon die Bibelstelle gelesen über den Palmsonntag, über den Einzug Jesu in Jerusalem. Ich möchte uns nachher die Parallelstelle lesen aus dem Markus 11, möchte aber auf zwei, drei Dinge hinweisen. Der Jesus war die einzige Person in diesem Universum, der gleichzeitig Mensch und gleichzeitig göttlicher Natur war, nämlich der Sohn Gottes. Er war Gott und Mensch in einer Person. Und alles, was der Jesus nach diesem Wunder der Jungfrauengeburt getan hat auf dieser Erde, hat ungeheure wichtige Charakter, sowohl was er sagt, als auch das, was er tut. Und von daher ist auch so ein Einzug, wenn er nach Jerusalem geht, von letzter Bedeutung. Er hat ja immer solche Eckpfeiler in seinem Leben. Natürlich war der wichtigste Ort, wo der Herr Jesus war, diese Lichtswelt beim Vater im Himmel, Philipper 2, Abvers 5, wo er in der Gestalt Gottes, genauso wie Gott der Vater in Geistgestalt beim Vater war, gleichen Wesens, in ungetrübter Gemeinschaft. Und dann eben wegen uns, weil er uns erlösen wollte, nach Bethlehem kam, dass er Mensch wurde durch dieses Wunder, durch diese Jungfrauengeburt. Und er kam ins Haus des Brotes, das heißt Bethlehem. Er wurde das Brot des Lebens. Die einzige Speise, die wir überhaupt benötigen, um geistlich zu überleben. Dann Nazareth, der Ort seiner Kindheit. Nazareth kommt von Jesaja 11, von Nezer, der Schoß. Der hier aufblüht und die Erlösung bringt. Und dann Kapernaum, der Ort am See Genezareth, der Ort seines Wirkens, die Bibel sagt, seine Stadt. Und dann die letzte dieser irdischen Städte, Jerusalem. Stadt des doppelten Friedens, dort, wo Gott Frieden macht für alle Ewigkeiten. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Punkt. Der Jesus geht nach Jerusalem aus zwei Gründen. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Aber bevor er diese Königsherrschaft antritt, muss er zuerst die Erlösung vollziehen. Und darum kommt er hier nach Jerusalem. Er geht an die Stätte des Opfers. In 2. Chronika, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Kapitel 3, Vers 1, zeigt die Bibel, wie Gott es gemacht hat, ist faszinierend. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Ornan oder Aravna, das ist 2. Samuel 24 oder 1. Chronika 21. Das sind die Dinge, wo diese Opfer geschehen sind. Und es war der Ort, wo Abraham Isaak opfern sollte. Und mit diesem Hintergrund, prophetisch, Berg Moria, Jerusalem, geht der Herr Jesus nach Jerusalem, um das wahre, das vollkommene, das alleingültige Opfer für alle Ewigkeiten zu bringen. Er geht also an die Stätte des Opfers. Und so zieht er ein. Und jetzt kommt das Entscheidende. Alles, was er jetzt tut, auch in seiner Art, wie er handelt, was passiert um ihn rum, ist eine vollkommen perfekte Darstellung dessen, was Gott tun wollte. Und das fasziniert mich in der Heiligen Schrift, wie Gott es gemacht hat. Allein an dem sieht man, dass diese Schrift übernatürlich ist. Markus 11, ich lese uns im Prinzip was Ähnliches wie der Harald. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht der Herr, braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg, und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Seine Jünger hörten es. Sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist erstaunliche Begebenheit. Wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, wir haben ja vorher den Matthäus gesehen, da wurde ja Sacharja 9 zitiert. Ich möchte Sacharja 9, Vers 9 lesen. Das ist nämlich der Hintergrund. Dort sagt die Bibel: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Esel. Wenn wir jetzt in die Symbolsprache der Bibel hineingehen, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Die Evangelien sind laut Galater 4, 4 bis 7 noch unter dem mosaischen Gesetz geschehen. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil der Herr Jesus das mosaische Gesetz erfüllen musste. Das hat er erst getan, als er sein Blut vergossen hat, ins Totenreich ging, der Teufel entwaffnet hat und dann triumphal auferstand und in den Himmel gefahren ist und sein Blut auf das Abdeckbrett, das Sühnedeckel, das Zentrum der Stiftshütte und in dem Fall der Bundeslade im Himmel gelegt hat. Dort ist das wahre Heiligtum. Und dann erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes bricht die Zeit der Gemeinde an. Also habe ich in die Evangelien Altes Testament und damit habe ich letztendlich auch die Schattenbilder. Und genau das passiert hier. Also er kommt jetzt relativ einfach und beginnt Jerusalem aufzusuchen. Und das Alte Testament sagt uns, er kommt als König, aber er kommt auch als Retter. Und das ist der entscheidende Punkt. Das Evangelium ist keine Philosophie. Das Evangelium ist kein Lebensstil. Das Evangelium ist keine Ideologie, sondern das Evangelium ist ganz sachlich gesehen die von Gott gegebene Aktion, um elende Menschen, die in die Hölle fahren würden, zu retten. Aus dem Grund brauchen wir einen Retter. Jetzt kommt der Retter. Und ich bin mir sicher, dass der Jesus wusste, als er Jerusalem aufgesucht hat, dass er hier zuerst, bevor er der König Israels wird, im tausendjährigen Reich, wo er dann seine Herrschaft aufrichtet, dass er zuerst der wichtigste Punkt vollführen musste, nämlich das Opfer zu bringen, dass Rettung überhaupt möglich wäre. Und wenn man das sieht, es ist dramatisch, was hier passiert. Er kommt und reitet auf einem Esel. Wisst ihr, jetzt in der Bildersprache, jetzt könnte man ja sagen, naja, auf was hätte er sonst reiten sollen? Aber die Bibel ist hier so, dass sie alles auswählt, um uns anzuzeigen, auch in der Bildersprache, was passiert. Und der Sacharja betont es ja ganz, ganz deutlich, es ist ein Esel und das Junge ist auch ein Junges vom Esel. 2. Mose 13, 13, wichtiger Punkt. Jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Die Tiere mussten ihre Erstgeburt hergeben, die wurde geopfert, die wurde getötet, außer vom Esel. Der Esel ist das einzige Tier, das stellvertretend durch ein Lamm erlöst wurde und sein Leben behalten durfte. Die Bibel erklärt es nicht, warum. Aber es ist eindeutig, der Esel steht für stellvertretende Erlösung. Und jetzt reitet der Herr Jesus, nachdem er die Erlösung vollführen will, auf einen Esel ein. Aber das Interessante ist ja, er reitet nicht nur auf einen Esel ein, sondern es heißt in Vers 7, das Füllen wurde zu Jesus gebracht. Das Füllen ist ja das Junge. Und damit zeigt er an, wieder in der Bildersprache der Bibel, Geburt. Also er zeigt stellvertretende Erlösung, der Esel, und er zeigt das Junge, Geburt. Durch stellvertretende Erlösung muss eine neue Geburt geschehen. Bei mir, Wiedergeburt, Errettung. Also er zeigt hier beim Kommen in Jerusalem eigentlich schon alles an, was er tun will. Und damit siehst du auch im Endeffekt, warum Jerusalem die Stadt des doppelten Friedens ist. Dort ist der König, die Bibel nennt ihn in Jesaja 9, Vers 5 und 6, der Friedefürst. Dort kommt der, der durch sein Blut Friede macht mit Gott. Da kommt der, der stellvertretendes Opfer bringt. Dort kommt der, der uns wieder rettet und mit Gott zurück, zu Gott zurückbringt, der uns wieder in den Zustand bringt, dass wir Gott dienen können. Alles perfekt. Und er zeigt es an, indem er mit dem Esel reitet. Wie schön ist das? Wir wissen das heute alles. Ich weiß nicht, ob die das alles begriffen haben in Jerusalem damals. Wir wissen es. Das ist doch herrlich. Wir können nachgucken in der Schrift. Und was mir jetzt ganz wichtig ist, Gott macht es auch in dieser schattenbildlichen Darstellung. Im ganzen Ablauf macht er deutlich, was wird mit seinem Erlöser, mit seinem Retter passieren, den er den Menschen schickt. Gott der Vater schickt Herr Jesus als stellvertretendes Opfer, drum der Esel. Er schickt ihn, um Wiedergeburt bei den Menschen zu bewirken, um sie zu retten. Er ist der große König dann. Zuerst natürlich der König der Geretteten, dann der König der ganzen Welt im tausendjährigen Reich. Und es ist jetzt interessant, sie bringen das Füllen zu Jesus, damit ist er und die stellvertretende Erlösung beieinander. Und jetzt kommt ein Teil der Menschen, und das ist genau das, was die Wiedergeborenen tun. Sie legen ihre Kleider auf den Esel. Wenn man jetzt die Bildersprache der Bibel etwas kennt, dann ist es eigentlich relativ einfach. Jesaja 64, Vers 5 und 6. Dort sagt nämlich die Heilige Schrift, und das ist der Grundsatz, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetat. Er redet hier von unserer Kleidung, der inneren Kleidung. Und er sagt, sie ist befleckt von der Sünde, sie ist dreckig, ich bin vor Gott. Ich sage es mal so, verdammt. Wisst ihr, was verdammt heißt? Verdammt heißt rechtskräftig verurteilt. Das ist ein altdeutsches Wort. Der Grieche hat zwei Worte. Grima, das Urteil, und Katagrima, die Verdammnis oder das Verurteilen, nämlich rechtskräftig zum Tode verurteilt. Und die Bibel sagt hier, wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Wir müssen mal Hiob lesen, das ganze Buch, da wird das immer wieder dargestellt, dass kein Reiner von einem Unreinen kommt. Adam hat die Unreinheit durch den Sündenfall gebracht. Jeder von uns ist durch natürliche Geburt innerlich unrein, hat dieses befleckte, dieses dreckige Kleid. Jetzt zeigt die Bibel in unserem Text was Wunderbares. Sie zeigt, sie legt ganz einfach diese Kleider auf den Esel. Das heißt, die stellvertretende Erlösung, das vergossene, kostbare, teure Blut und unsere dreckige Kleider kommen zusammen. Und das beschreibt dann Offenbarung 7, Vers 14 ganz einfach. Da erklärt er, wer im Himmel ist. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und das ist das, was er bringt. Er kommt nach Jerusalem und das zeigt er durch seinen Einzug an, um das Opfer zu bringen. Dort auf dem Berg Moria sind die entscheidenden Opfer geschehen. Letztendlich. Das Opfer Abrahams war ja das Gleiche. Er hätte Isaak töten müssen. Und dann sagt die Bibel ganz einfach, Gott wird für das richtige Opfer sorgen und gibt stellvertretend, dass ein anderer stellvertretend Blut vergießt. Wieder stellvertretende Erlösung. Und genauso als David mit seiner Volkszählung Sünde das Volk ins Elend bringt, zigtausende sterben auf der Tenne Aravnas oder Ornans, zweimal der gleiche Mann, wird das Opfer gebracht und das Schwert des Würgeengels hört sofort auf. Das Gericht wird beendet. Und das ist das, was in Jerusalem passiert. Und jetzt sagt die Bibel, als der Jesus kommt, er kommt, reitet auf dem Esel, er bringt das stellvertretende Opfer, er bringt ein Junges, er bringt die Wiedergeburt und jetzt muss ich als Mensch meine Kleider auf den Esel legen. Das ist das, was er hier anzeigt. Da ist eigentlich in dem Einzug die völlige Erlösung drin. Und die Bibel sagt, sobald meine Kleider gewaschen sind durch Jesu Blut, bin ich gerettet. Es gibt ja diese alte Geschichte, ich habe sie schon mal erzählt, aber sie hat mich immer beeindruckt, von Wesley. Irgendwo ein Traum, darf das auch nicht überbewerten, aber er hat es so erklärt und er durfte, da war wohl der Himmel und da war die Hölle und dann hat er wohl im Traum den Engel gefragt, im Himmel, sind hier Katholiken? Sagt der Engel, nein, sagt Wesley, ja, das habe ich gedacht. Sind hier Evangelische? Nein. Oh, sagt er, ja. Und dann fragt er ganz zitternd, sind hier Methodisten? Sagt er, nein. Oh, sagt er, ja, was ist denn? Sagt der Engel, hier sind nur solche, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, nämlich gerettet sind. Wisst ihr, und das ist die Tatsache, die hier angezeigt wird. Rettung durch Jesu Blut. Ich nehme meine dreckige Sündenatur, mein dreckiges inneres Kleid und gib es dem Herr Jesus, leg's auf den Esel. Und in dem Moment passiert etwas. Und das kommt in Offenbarung 19, Vers 8 nochmals. Die herrlichen Kleider der Geretteten, der Erlösten, diese Kleider des Heils. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und er setzte sich darauf. Bildersprache. Wisst ihr, ich sage es mal ganz hart, warum erzählt die Bibel das? Die Bibel erzählt es nicht, weil sie einfach kleine Geschichte erzählt, sondern die erzählt es, weil Gott darstellen wollte, wie Erlösung funktioniert, wie Erlösung geht. Also es kommt ein Esel, das stellvertretende Opfer. Ich gehe zu dem stellvertretenden Opfer und nimm meinen Dreck, meine Sündenatur und mein wirklich beflecktes Herzenskleid und leg's auf die stellvertretende Erlösung. Damit reinigt Jesu Blut meine Sünde. Nimmt sie in Web. Erselbe Sekunde setzt er sich darauf. Das ist Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Da steht im Griechischen, so viele ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde Macht, Gottes Kinder zu werden, die dann ununterbrochen an ihn glauben. Wisst ihr, das ist auch der Grund für die Heilsgewissheit. In dem Moment, wie die Vergebung der Sünde geschieht, nimmt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist Wohnung in meinem Herz und damit bin ich gerettet. Da bin ich ein Gotteskind. Und er zeigt hier, der Esel, das dreckige Kleid und dann setzt er sich drauf. Das ist doch wunderbar. Er macht Wohnung. Er macht dort Wohnung, wo das Blut die Sünde hinweggenommen hat. Dass er selber der ist, der die Sünde hinwegnimmt, dass er selber der ist, der rettet. Er macht ja alles selber. Wisst ihr, das ist das Bild aus 3. Mose 14, die Reinigung von Aussatz, wo die Bibel sagt, wenn das Blut irgendwo hinkam, kam danach das Öl, der Heilige Geist. Und genau so läuft es. Das Blut Jesu Christi macht mich rein und derselbe Sekunde, das ist ein Vorgang im Bruchteil von Sekunden, das kann man nicht erklären, löst der Herr Jesus die Wiedergeburt aus, der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft zieht in mein Herz ein und ich rufe Abba, Vater. Da bin ich gerettet, da bin ich ein Gotteskind. Aber die Bibel ist nüchtern. Sie sagt, das ist das Ziel Gottes. Das heißt, der Erlöser muss nach Jerusalem, er muss nach Golgatha, er muss das Blut vergießen, er muss eine völlige Erlösung schaffen, er muss die Wiedergeburt ermöglichen. Die Menschen müssen ihre Kleider auf der Esel bringen zum stellvertretenden Opfer, der Herr Jesus letztendlich annehmen als Erlöser, dass er das auslöscht. Und dann nimmt er Wohnung und dann ist ein Mensch ein Gotteskind. Aber jetzt sagt Vers 8 was vollkommen Dramatisches. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf den Weg. Zweige abgehauen, haben wohl auch mitgewedelt und so. Das ist ja der Palmsonntag. Wisst ihr, Palmsonntag ist kein so schöner Name. Die das gemacht haben, waren die Falschen. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Die haben ihre Kleider auf den Weg gelegt. Was ist das? 1. Mose 3, Vers 17. Verflucht sei der Erdboden um des Sündenfalls willen. Das heißt, die haben versucht, ohne stellvertretende Erlösung, ohne Wiedergeburt, ohne der Herr Jesus, hier Gott zu dienen. Sie haben ihre Kleider auf den Fluch gelegt, aufs Irdische. Das ist, wenn man sich auf die eigene Gerechtigkeit verlässt, wenn man sich auf andere Menschen verlässt, wenn man sich auf alles Mögliche, von mir aus auf Beichte, selbst auf Buße kann man sich so verlassen, dass es zum Götze wird. Sie haben hier sich auf Mittel, auf Methode verlassen, statt einfach zum großen Erlöser zu kommen, der einzieht, zu seinem stellvertretenden Opfer zu kommen, ihn Wohnung machen zu lassen in ihrem Herzen, dann wäre es geschehen. Die machen genau das Gegenteil. Jetzt kommt das Schlimme. Das sieht alles für den Unkundigen gleich gut aus. Und es gibt eine Frömmigkeit in dieser Welt, wo man Gott dient, wo man vielleicht beeindruckt ist. Wisst ihr, man hat uns gesagt, wunderbar, der Albert Schweitzer ging nach Lambarene in den Urwald, hat den Menschen geholfen. Er ist geflohen vor der Person Jesu Christi, er war ein moderner Theologe. Wisst ihr, viele Frömmigkeit, die man hier sieht, wo man sagt, oh, sind die lieb, sind die fromm, sind die gut, taugt nichts, wenn es nicht zum vollkommenen Opfer kommt. Wisst ihr, das ist das Problem. Du siehst oft von außen gar nicht, was ist echt und was ist nicht echt. Aber hier sagt die Bibel klipp und klar, ein Teil, da hat er uns vorher gesagt, ein Teil dieser Leute hat nachher gerufen, kreuzige ihn. Das waren genau die, die ihre Kleider auf den Weg geworfen haben. Ist klar. Du kannst Gott nicht dienen. Das sind auch die, die ihn nicht gekannt haben. Ja, und dann, nachdem Gott es dargestellt hat, also er zeigt sofort beim Einzug in Jerusalem, hier kommt der Retter, hier kommt der Erlöser, hier kommt das stellvertretende Opfer, hier muss der Jesus Wohnung machen, das ist der Weg und nicht das auf den Boden zu werfen. Weil die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Und jetzt gehe ich hin und sage, Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und er zieht dann ein. Aber das Reich Gottes geschieht bei einem Menschen nur, wenn er das stellvertretende Opfer annimmt. Die Bibel sagt klipp und klar, also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. 1. Korinther 12, 13. Das heißt, die Wiedergeburt wird ausgelöst, sobald das Blut Jesu meine Sünde hinwegnimmt und der Herr Jesus in meinem Herzen Wohnung macht. Derselbe Sekunde werde ich in den Leib Christi hineingetauft und gehöre zum Leib Christi, bin ein Gotteskind. Und hier rufen alle nach dem Reich Gottes, auch die mit dem Erdboden. Aber die haben sich getäuscht. Wisst ihr, gibt es etwas Schlimmeres? Wir wissen ja alle, dass nirgends so gelogen wird wie auf dem Friedhof. Das ist ja bekannt. Gell? Also auf dem Friedhof ist jeder fromm gewesen, jeder ist gläubig gewesen, jeder kommt in den Himmel. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Wisst ihr, was für ein Entsetzer, wenn ein Mensch statt sein Kleid zum vollkommenen Opfer zu bringen, statt sein beflecktes Kleid zum Jesus zu bringen, statt ihn aufzunehmen, sich auf diese menschlichen Dinge verlassen hat, seine Kleider, seine Sündenatur auf den Boden gelegt hat, von Menschen etwas erwartet hat und damit laut Jeremia 17 unter den Fluch fällt, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt. Wenn das jemand tut, was für ein entsetzliches Erwachen, wenn der in der Ewigkeit die Augen auftut und feststellt, dass er nicht im Paradies bei mir Jesus aufwacht, sondern im Hades in der Vorhölle. Und dann nach der Großauferstehung nicht im Buch des Lebens gefunden wird und in den Feuersee geworfen wird. Was für eine Katastrophe. Von daher ist wichtig, was der Jesus hier uns zu sagen hat. Und er zeigt was Zweites, ab Vers 12. Es geht hier um den Feigenbaum. Wer wissen will, was der Feigenbaum bedeutet, der muss Richter 9, ab Vers 8, die Fabel Jotams lesen. Dort erklärt die Bibel, was Israel für Erscheinungsformen hat. Zum Beispiel der Feigenbaum, Israel mit der Landesverheißung. Dann gibt es den Ölbaum, Israel der Patriarche, das die Grundverheißung hat. Israel mit dem Weinstock, Israel des Römer 9, 4 hat, nämlich die Kindschaft, die Bündnisse, wo ihnen alles gehört. Und dann der Dornstrauch, leider, dass aus dem abgefallenen Überrest auch der Antichrist hervorkommen wird. Und hier ist der Feigenbaum. Und da siehst du, wenn keine Frucht gebracht wird, wird bis in Ewigkeit, und Ewigkeit heißt hier hinein in den Äon, das heißt zu Deutsch, hier dieser Baum könnte keine Frucht bringen in diesem Gnadezeitalter. Das ist wichtig. Und wenn man das jetzt sieht, wäre es interessant, konnte er im tausendjährigen Reich? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in diesem Zeitalter vorbei, weil das muss man sehen. Wisst ihr, die Bibel sagt, das, was wir unter Ewigkeit verstehen, das ist eine deutsche Sprachfalle. Was wir unter Ewigkeit verstehen, das nennt die Bibel hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Das ist das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Wenn es bloß in der Einzahl kommt, muss ich immer gucken, wie der Zusammenhang ist. Und hier ist letztendlich der Zusammenhang, dass er jetzt hier keine Frucht bringt. Und hier ist auch ein Bild auf Israel, das der Messias verwirft. Und dann haben wir Römer 11, 25 und 26. Israel geht aufs Abstellgleis, bis dass die Vollzahl der Heiden beieinander ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wird er überrascht bei der Wiederkunft Jesu an einem Tag gerettet werden. Und er wird mit ihnen im tausendjährigen Reich herrschen. Das Interessante ist, die Bibel sagt relativ wenig, wie wir hier im tausendjährigen Reich sein werden. Sie sagt nur, er kommt mit seinen Heiligen. An anderer Stelle sagt die Bibel, er kommt mit seinen heiligen Engeln. Gell? Aber ganz klar ist, er wird hier Israel die Landesverheißung des Feigenbaums geben. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt drehen wir das mal rum und sagen, was sagt er denn grundsätzlich? Dass Gott Frucht erwartet. Der Feigenbaum hatte keine Frühfeigen. Wisst ihr, er hat nur Blätter, aber Frühfeige, das sind die Knospen, die konnte man essen. Wenn es da keine Frühfeige waren, dann bedeutet das, dass er später, zur Zeit der Ernte, keine Feigen bringt. Darum war er unfruchtbar. Und darum, er sieht zwar nur Blätter, aber weiß, das sind die Frühfeige, die hätte er essen können. Die sind auch nicht da, damit ist er völlig unfruchtbar. Und damit sagt ja Gott letztendlich, er erwartet Fruchtbarkeit. Das ist das, was Gott sucht. Ihr kennt das Gleichnis, wo der Jesus sagt, dass der große Weingärtner, Bild für seinen Vater, das ist Hebräer 12, wo er uns erzieht, um den Baum gräbt, wenn er keine Frucht bringt. Und der Jesus bittet, dass er nochmal drum gräbt. Und nochmal Frucht bringen darf und düngt ihn, weil er uns zurechtbringen will, weil er uns Gnade geben will. Aber Gottes Forderung ist Fruchten. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Jetzt geht er nämlich in den Tempel. Und hier haben wir jetzt ein Drama ohne Gleichen. Da heißt es in Vers 15, und Jesus ging in den Tempel und er begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wisst ihr, ich sage es einmal vorsichtig, er zeigt ja uns durch sein Kommen, auch durch das vollkommene Opfer, es ist vollbracht. Das steht schon im Psalm 22, das steht in Johannes 19, 30. Er zeigt das vollkommene Opfer, er zeigt alles, aber er zeigt, der Tempel selber muss gottgemäß sein. Jetzt wissen wir natürlich aus 1. Korinther 3, 16, dass die Gemeinde jetzt der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wenn man jetzt das Bild zählt, dann sagt er, der Tempel muss gereinigt werden. Er sagt, er ist ein Bethaus für alle Völker. Das steht im griechischen Ethne, das sind die Heiden. Das heißt, damit zeigt die Bibel schon hier, dass Gott auch die Heiden retten will und auch rettet. Und er sagt jetzt klipp und klar, das ist ein Hauptpunkt, wenn der Herr Jesus irgendwo einzieht. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn der Herr Jesus in mein und dein Herz eingezogen ist, dann ist sein großes Ziel, wenn ich jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dass dieser Tempel vollständig gereinigt wird. Wisst ihr, wir wissen ja, der Heilige Geist nimmt Wohnung in meinem Geist, Römer 8, 9 und 10, aber der Seelenbereich ist der Kampfplatz. Jetzt sagt die Bibel, ich soll nicht der Heilige Geist betrüben, das mache ich durch meinen seelischen Bereich und durch meinen körperlichen Bereich, weil die Seele wird durchs vollkommene Opfer kontrolliert und der Körper tut dann das, was die Seele sagt. So ist der Ablauf. Aber Wiedergeburt geschieht im Geist. Jetzt ist so, wenn ich jetzt in meinem Herzen, wo der Herr eine Wohnung gemacht hat, Dinge habe, die Gott nicht will, dann wird er wollen, dass sie rausfliegen. Und jetzt kommt halt das Entscheidende, ob ich mir das gefallen lasse, wenn der Herr Jesus einzieht, ob er wirklich den Tempel reinigen darf. Wisst ihr, das ist ein Drama ohne Gleiche, was sich hier abspielt. Ich lese uns mal 5. Mose 7. Da sieht man, wenn Gott uns Land gibt oder etwas in Besitz zu nehmen, was er erwartet. Und da kommt jetzt eine zentrale Aussage, die geht über Schritte. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker, da steht wieder Heiden, Goyim, vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt und du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen, ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Lass mich mal in die Bilderwelt hineingehen. Bei der Wiedergeburt ist Vers 2 auf jeden Fall passiert. Der Herr hat doch bei jedem, der wiedergeboren wurde, man sagt erste Liebe, hat er doch bewirkt, dass wir begonnen haben, unser Leben aufzuräumen, oder? Wisst ihr, aber in mir ist ja noch die alte Natur. Jetzt tobt da manchmal ein Kampf. Räume ich radikal auf, vollstrecke ich absolut den Bann. Wisst ihr, und der Bann war so gnadenlos. Der Bann hieß, es muss ausgerottet werden. Bin ich jetzt bereit, in meinem Herzen das auszurotten, was Gott will? Wisst ihr, wenn ihr wissen wollt, was das alles ist, dann müsst ihr Galater 5 ab Vers 19 lesen. Dann müsst ihr Römer 1 ab Vers 18 lesen. Dann müsst ihr 1. Korinther 6 ab Vers 9 lesen. Das sind die 3 großen Sündenkataloge. Da könnt ihr alles sehen, was da noch rumschwirrt, auch bei Gläubigen. Wisst ihr, es war für mich der größte Schock. Ich habe geglaubt, das gibt's gar nicht im Reich Gottes nach meiner Wiedergeburt. Wenn ein Paulus schreibt und lügt einander nicht an, Entschuldigung, lügen Gläubige sich an? Die Gläubigen lügen manchmal, dass sich die Balken biegen. Wo ich das erste Mal mitbekommen habe, da habe ich einen Schock. Wisst ihr, aber in der Natur des Gläubigen, wenn er nicht im Geiste wandelt, wenn er im Geiste wandelt, passiert das alles nicht, aber wenn er nicht im Geiste wandelt, dann kommen die alten Kanaaniter zurück. Und dann kann es passieren, dass einfach Dinge passieren, wo du dann schockiert bist. Da kommt auch die Enttäuschung im Reiche Gottes her, weil die Tempel nicht gereinigt sind. Ist dir, und er sagt, du wirst dann, ob du willst oder nicht, irgendwann wieder einen Altar aufrichten, wo du jemand anders als um dreimal heiliger Gott dienst. Ich habe Leute hier in Albstadt, könnt ihr euch Namen sagen, die standen auf der Straße, haben der Herr Jesus bezeugt, sodass wir als junge Gläubige ehrfürchtig das uns angesehen haben und sagt, so toll und so entschieden und so radikal möchten wir auch sein. Dieselben Leute sind nachher wegen dem Beruf, wegen der Karriere verschwunden. Du hast sie im Reich Gottes nicht mehr gesehen. Wenn du sie fragst, ja, wir sind auch noch gläubig. Aber sie sind verschwunden. Wisst ihr, da kam dann ein Kanaaniter namens Karriere. Und der hat ganz einfach einen Altar aufgerichtet. Und plötzlich hat man nicht mehr Gott allein gedient, sondern auch noch am anderen Altar. Wisst ihr, er hätte ja seinen Beruf ausüben können und so weit gehen, wie Gott es will, aber mir Jesus trotzdem noch dienen, trotzdem noch nach außen hin, dass man gesehen hat, er ist ein, Anführungszeichen, Frommer. Aber da hast du nichts mehr gesehen. Wisst ihr, und solche Dinge sind hier, wenn der Tempel des Heiligen Geistes, wenn mein Herz, wo der Herr letztendlich mit seinem Heiligen Geist herrschen will, als König der Könige, Herr der Herren, wenn der Jesus kommt auch als König nach Jerusalem, wenn das jemand letztendlich nicht akzeptiert, dann, das kann man gar nicht verhindern, die Sündenatur ist so, dann schleichen sich Dinge ein. Wieso gibt es 100.000 Dinge, ob das der Stolz ist, ob das die eigene Ehre ist, ob das verdeckte Lüste sind, die man nicht unters Kreuz bringt und sich nicht für mit Christus gekreuzigt hält. Ob das letztendlich der Wohlstand ist. Wir haben ja Wohlstandsgesellschaft. Wisst ihr, ich war jetzt im Osten, ihr habt mir das einmal anguckt. Ich sag's einmal vorsichtig. Wir leben schon in einer Traumwelt. Wer weiß, ob unsere Traumwelt hält, wenn die Endzeit weiter fortgeht. Wisst ihr, die Frage ist halt wirklich, was im Endeffekt ist das Entscheidende in meinem Leben? Was beherrscht mein Herz? Wenn im Hebräer 10 geschrieben steht, und das ist dramatisch, sie nahmen den Raub ihrer Güter mit Freuden hin. Ich habe mir das überlegt. Jetzt fährt jemand vor, räumt dir alles aus. Du hast nichts mehr wie das, was du vom Leib hast. Und da sagt die Bibel, sie nahmen es mit Freuden hin. Ich habe mir überlegt, ob ich das mit Freuden hinnehmen würde. Ich kam zu dem Schluss, nein. Ganz ehrlich. Nicht sein, da bin ich ja weit weg von dem, was der Herr will. Wisst ihr, man braucht es nicht künstlich tun, solange es nicht nötig ist, aber es ist einfach wichtig, das Herz muss zuerst einmal Jesus allein gehören. Und da geht es auch darum, wer hat das Sagen? Wer ist der König? Diene ich im Herr oder diene ich ihm nicht? Wisst ihr, frage ich immer, wer ist mein Schiff? Viele Brüder sagen, wir sind das Haupt der Frau. Aber wenn der Hals der Kopf dreht, was ist denn? Habe ich oft genug erlebt, darf ich es mal so deutlich sagen. Nach außen hin hat mir jetzt wieder jemand gesagt, ihre Brüdergemeinde, eine Frau, ja, mein Mann ist das Haupt, hat sie gesagt. Da bin ich mir gar nicht sicher, so wie sie es gesagt hat. Vielleicht dreht sie auch der Hals. Ist sie der Hals, der Kopf dreht? Ihr versteht, was ich meine. Wer ist mein Herr? Unterwürfe ich mich dem Herr Jesus wirklich? Ist er der, der alles sagt oder wer hat das Sagen? Oder unterwürfe ich mich Menschen? Dann bin ich wieder bei Jeremia 17. Verflucht, wer auf Menschen vertraut. Ich habe mit jemandem diskutiert und er sagt, ach, weißt du, wenn ich biblische Frage habe, das war für ihn, wie wenn der Heilige Geist persönlich reden würde, wie wenn der Paulus gegenwärtig wäre, dann frage ich den Bruder X, Y, Z und der sagt es mir und dann ist alles bestens. Genau der Bruder verbreitet eine der größten Irrlehre, die ich kenne. Ihr wisst, was ich meine. Tempel zu reinigen, warum muss der Tempel gereinigt werden? Dass er Platz hat für andere Dinge, nämlich für den König allein, dass der Jesus durch den Heiligen Geist mein Herz vollständig beherrscht. Wenn man sich das jetzt nämlich anguckt, Vers 22. Und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Wisst ihr, jetzt wird der Perfektionismus geistlich getötet. Das ist ein Prozess, das nennt die Bibel Heiligung. Das geht nicht, indem man einmal ganz radikal, habe ich auch schon gemacht, hingeht, der Bücherschrank ausräumt, die Kassette ausräumt, wir sind dann zum Waldheim hoch, haben ein Feuer gemacht, alles reingeworfen. Das ist in Ordnung, das hilft für den Tag. Aber am nächsten Tag ist der nächste Kampf. Am nächsten Tag musst du wieder kämpfen. Er sagt ganz klar, du kannst sie nicht an einem Tag ausrotten. Du musst es nach und nach tun. Immer wenn was auftaucht, musst du es ausrotten. Immer wenn was mit Jesus Konkurrenz macht, musst du es rauswerfen. Wisst ihr, ich weiß nur, als ich mit den Verführungen mich rumgeschlagen habe, da hat ein Mann dann die Formulierung benutzt, so spricht der Herr. Und dann hat er einen anderen, der klar war, gefragt, wie fandest du das? Und dann sagt er, deine Aussage war in Ordnung, du hast nur einen einzigen Fehler gemacht. Du hast ein Wort vergessen. Oh, welches, sagt der andere. Und dann sagt er, du hast gesagt, so spricht der Herr. Und der hat Fritz Müller geheißen, der Bruder. Und dann hat er gesagt, du hättest sagen müssen, so spricht der Herr Müller. Nicht der Herr, sondern der Herr Müller hat gesprochen. Du hast menschlich gesprochen, nicht der Herr hat geredet. Wisst ihr, das Problem, auch die eigene Ehre. Bin ich ein Sklave Jesu Christi? Wisst ihr, was ein Sklave Jesu Christi ist? Das sagt der Paulus. Das Wort Knecht in der deutschen Bibel heißt oft Sklave, Doulos. Er sagt klipp und klar, ich bin ein Sklave Jesu Christi, seid meine Nachahmer. Und ein Sklave hat ein ganz einfaches Merkmal, er hat nichts zu sagen, oder? Ein Sklave hat nichts zu sagen. Also habe ich nichts zu sagen. Was macht der Paulus, dieser hochgezüchtete, darf ich es mal so sagen, Theologe des Judentums, der die Gemeinde verfolgt hat, in dem Moment, wie ihm der Jesus brachial begegnet auf dieser Straße nach Damaskus, er zu Boden fällt. Erste Frage, wer bist du, Herr? Zweite Frage, was willst du, dass ich tun soll? Also erste Frage ist immer, ist er der Herr? Wenn er wirklich mein Herr ist, dann kommt die zweite Frage. Was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, selbst Leute, die hingegeben sind, dem Herrn dienen möchten, begehen an diesem Punkt oft die Sünde, indem sie einfach ihre eigene geistliche Vorstellung, ihr eigenes, Erführungszeichen, religiöses Empfinden zum Maßstab machen, statt der Herr allein. Wisst ihr, ich habe ja euch schon gelesen aus dem Prediger, wo Salomo dann sagt, sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu gottlos. Es gibt eine Frömmigkeit, die geht übers Ziel raus. Und es gibt wieder eine geistliche Haltung, die bleibt hinterm Ziel zurück. Das nennt man Lauheit. Aber gleichzeitig gibt es übers Ziel hinausgehen. Wisst ihr, die Frage ist halt, beherrscht er mich wirklich? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Wenn das jemand nicht tut, dass er den Tempel so reinigt, dann muss vom gesamten Befund des Neuen Testaments her der Herr mit uns Nachhilfe machen. Er erzieht uns. Wir haben das ja gesehen, führe uns nicht in Versuchung. Wenn das gar nicht geht, ich höre nicht aufs Wort Gottes, ich höre nicht auf das Reden Gottes, dann führt er mich in eine Situation, wo der Teufel mich angreifen darf. Man nennt das Versuchung oder Prüfung. Und dann wird sich zeigen, ob ich lerne oder nicht. Das ist das alte Sprichwort der Deutschen, wer nicht hören will, muss fühlen. Ist ja, und du hast hier etwas, er sagt klipp und klar, er lässt sogar nicht einmal zu, dass man Gerät durch den Tempel trug. Menschlich gesprochen war doch das ganz einfach. Die haben diese Lämmer gebraucht, die man hier verkauft hat. Die haben Wechselgeld gebraucht, wenn jemand ein Lamm gekauft hat, das ihm rausgeben konnte. Wisst ihr, das war ja alles in Ordnung. Aber bei diesem Tempel war hier das Geschäft wichtiger wie das Opfer. Und dann schlägt der Herr dagegen. Und da ist halt die Frage, wir können geistliche Dinge tun, die können richtig sein und trotzdem fallen sie unter diese Sache, die er, übrigens war der zweite Tag, nachdem er in Jerusalem war. Er hat zum ersten Tag gar nicht getan, sondern erst am zweiten. Das heißt, er lässt uns eine gewisse Zeit. Er hat dann einfach aufgeräumt. Und das ist die Frage, sind wir bereit aufzuräumen? Das heißt, es ist ein Kampf um unser Herz. Wenn ich die stellvertretende Erlösung annehme, also Jesus zieht in mein Herz ein, so wie er in Jerusalem einzieht, Ich nehme das stellvertretende Opfer an, er nimmt Wohnung in mir, er reinigt mich durch sein Blut und bin ich im Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt ist die Frage, in der ersten Liebe braucht man diese Frage sich nicht zu stellen. Jeder, der klar wieder geboren ist, das erlebt hat, weiß, wie man in der ersten Liebe ist. Ich habe in der ersten Liebe viele Dinge auch zerstört, die würde ich heute nicht mehr zerstören, da war ich dann übereifrig. Aber das Grundproblem ist, was ist danach? Wisst ihr, ich sage es mal ganz hart, so wie ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Gläubiger lügt, wenn du jetzt das erste Mal erlebst, dass ein Gläubiger lügt, ich habe dann später erkannt, da war jemand, ganz fromm, wenn der gesagt hat, 14 Uhr, musstest du schnell auf die Uhr gucken, ob es nicht 15 Uhr ist. Wisst ihr, ich habe dann festgestellt, wie Gläubige mit dem Geld nicht sauber waren. Das hat mich, wenn du das alles siehst, wo man gesagt hat, wir sammeln für den Bruder X ein, für seinen Missionswagen, da wurde ein Haufen Geld eingesammelt. Und dann geht ein Bruder der Versammlung zu dem Bruder X hin und sagt, machen wir es mal einfach mathematisch, ich habe allein für dich 1000 Euro eingelegt. Hätte er ja nicht sagen müssen, aber es war von Gott in dem Fall. Und dann zählt er sein Geld nach und kriegt 625 Euro. Aha. Und dann ist der Mann aufgewacht, geht zu dem Leiter und sagt, sag mal, hast du Geld weggenommen? So war's. Wisst ihr, wenn du das siehst, diese Enttäuschungen, wisst ihr, oder du arbeitest im Reich Gottes bis zum Zusammenbruch, mir ist das passiert. Ich habe Dinge öffentlich weitergegeben, dargestellt. Irgendwann ist ein Bruder gekommen, hat es einfach genommen und dann hat er es als sein Eigen verkauft. Oh. Wisst ihr, wenn du diese ganzen Dinge erlebst, diese Enttäuschung im Reich Gottes, du machst die Arbeiten und andere letztendlich schreibt auf seine Fahne und du bist der Dumme. Du bist ehrlich und der andere ist nicht ehrlich. Du musst einstecken und der andere, dem gelingt es, obwohl er unehrlich ist. Dann ist die Gefahr in diesem Tempel des Heiligen Geistes, dass du hingehst und die kann er nicht reinlässt. Sage mir keiner, dass er das nicht schon gemacht hat. Ich habe es auch schon gemacht. Dann plötzlich kommen deine alten Hobbys vor der Bekehrung zurück. Plötzlich kommen deine Gedanken zurück, das war doch auch nicht so schlecht. Da kommen zur Aussage, die Welt behandelt mich besser wie die Frommen. Kennt ihr das? Ich kann die Bücher schreiben, das tue ich nicht, weil die wären furchtbar, über diese Dinge. Wisst ihr, aber dann kommt der entscheidende Punkt. Glaube ich jetzt wirklich, dass das, was der Herr anzeigt hier in Jerusalem mit seinem Komma, dass er das ernst meint? Dass er nicht nur will, dass ich stellvertretende Opfer annehme, dass er nicht nur will, dass ich ihn aufnehme, dass er nicht nur will, dass ich meine Kleider auf den Esel lege, dass er das alles nicht will, sondern dass er auch der Tempel des Heiligen Geistes, das heißt die Gemeinde, mich, mein Herz, vom Kanaanitischen befreien will, dass das rausgeworfen wird. Und ich sage es ganz ehrlich, ohne jede Bitterkeit, ohne jeden Vorbehalt. Es ist so, man kann Gott nur priesterlich dienen, so wie es in 1. Petrus 2, 4 und Folgeverse steht, wie es in Philipper 2, 20 steht, wenn man das tut. Weil in Philipper 2, 20, ab 19 beginnt schon. Wisst ihr, und das hat mich ja gewundert. Ich habe immer gedacht, wenn der Paulus in unserer Gemeinde wäre, dann hätten wir doch die Probleme alle gar nicht. Man könnte in jede Bibelstelle fragen, wie hast du das gemeint und so. Da wären doch alle entschieden, alle radikal, wunderbar. Aber jetzt sagt Paulus etwas. Philipper 2, 19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wisst ihr, was heißt? Er sagt, der Paulus, alle seine Mitarbeiter suchen das ihre. Alle Mitarbeiter haben wohl aus Enttäuschung, die kann er nicht reingelassen. Ausnahme? Timotheus, wisst ihr, und da steht jetzt ein interessantes Wort. Ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Das steht im Griechischen wörtlich von deckungsgleicher Seele. Wisst ihr, was heißt? Er sagt praktisch, der seelische Bereich so kontrolliert wie ein Timotheus. der sich der Sünde gegenüber für mit Christus gekreuzigt hält, der die Kaniter als besiegt erklärt, der sie mit dem Schwert des Geistes, wenn sie auftaucht, rauswirft, umbringt und, also jetzt bildlich, einfach die Sünde bekämpft. Und der nicht resigniert, das ist nämlich ein zentraler Punkt. Jakobus 4, die ersten 10 Verse, zeigen, es geht um dieses Herz letztendlich, dass der Herr Jesus dann, wenn die vollkommene Erlösung geschehen ist, dann auch völlig beherrschen will. Und ich sage es einmal ganz vorsichtig, er sagt hier in Jakobus 4 am ersten Punkt, wo kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch her? Jetzt sagt er nicht wegen Lehrfragen, wegen Frage der Heiligung, wegen den Unterschieden. Er sagt wegen den Lüsten. Er sagt, die Lüste sind es. Er sagt, ihr seid begehrlich, ihr habt es nicht, ihr mordet, neidet, könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet, ihr kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was der Jesus am Schluss sagt. Er sagt, weil ihr nicht bittet. Das heißt, wisst ihr, er sagt, du kriegst es nicht, weil du es willst und auch das Falsche machst. Er sagt, ihr kriegt es auch nicht, weil ihr eine falsche Motivation habt. Er sagt nämlich, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. In Sprüche steht, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Wisst ihr, wenn ich etwas völlig, sagen wir, überraschend empfunden habe, sowohl in Matthäus 21 als auch in Markus 11, nachdem der Tempel gereinigt ist, nachdem der Feigenbaum verdorrt ist, geht da Jesus hin und sagt, hab Glauben an Gott. Da steht im Griechischen, hab den Glauben Gottes. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wenn ihr da steht, sagt er dann, und betet und nicht vergebt, dann wird nichts passieren. Vorher sagt er, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Aber die Bedingung ist, ihr müsst vergeben, ihr müsst frei sein. Wisst ihr, was das für eine Konsequenz jetzt letztendlich von dem Einzug in Jerusalem hat? Das hat eine ganz einfache Konsequenz. Wenn ihr jetzt hingeht und euch einfach im Geist nach Jerusalem versetzt und einmal da dabei seid, dass du wirklich dem König dienen konntest, mit ihm gehen konntest, musstest du deine dreckigen Kleider nehmen und bewusst auf das stellvertretende Opfer auf der Esel werfen, dass er Wohnung machen konnte. Die Wiedergeburt ist eine Sache nicht zwischen mir und jemand. Mir kann auch niemand die Vergebung der Sünde zusprechen. Sondern das ist eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus. Ganz allein zwischen mir und ihm. Was in meinem Herz sich abspielt, ist eine Sache zwischen mir und ihm. Und dann entscheidet sich aber, ob ich Frucht bringe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, bewege ich, wenn ich in Nöten bin, die Sache durch mein Gerede, durch das Schwert meiner Lippe, der Mund kann eine Waffe sein, durch mein Handeln, oder bewege ich es durch den Arm Gottes, indem ich eh kindlich im Glaube glaube, dass alles zwischen mir und Gott sich regelt und ich gehe zu mir Jesus und sage, Herr, greif du ein. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Vor der Sünde zu fliehen ist nicht so schwer. Schwerste, was gibt geistlich ist, hinzugehen und zu sagen, Herr, ich höre jetzt auf zu manipulieren. Ich höre jetzt auf, mit meinen frommen Methoden etwas zu bewirken. Ich gebe völlig auf, ich bin ein Sklave, ich mache es jetzt von dir abhängig. Das heißt, ich übergebe mein Problem dir. Jetzt handle du. Da muss man natürlich aufpassen. Es gibt in der Bibel zwei Dinge. Das, was die Bibel sagt, was Gott tut, und das, was die Bibel sagt, was ich tun muss. Jetzt gehen wir davon aus, ich habe alles getan, was ich tun muss. Und dann muss ich hingehen, muss es zum Herrn übergeben, so wie es hier mit dem Gebet steht. Ich darf nicht zweifeln. Ich muss mit unverbrüchlichem Glauben es ihm übergeben und dann erwartet, dass er eingreift und dass er die Sache zum Guten regelt. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Ich habe festgestellt, geistlich, dass das viel schwerer ist, wie gegen Sünde zu kämpfen, viel schwerer ist, wie gegen Irrlehren zu kämpfen, viel schwerer ist, wie gegen alles Mögliche vorzugehen. Auch viel schwerer ist, wie entschieden im Alltag, sich zum Jesus zu bekennen. Ist viel schwerer. Wisst ihr, wo das herkommt? Wir sind einfach gewöhnt, vom Beruf her, von der Familie her, wir sind einfach gewöhnt, etwas zu tun. Aber jetzt muss ich zuerst in der Bibel gucken. Will Gott, dass ich da was tue? Zum Beispiel, manchmal sagt er, widerstehet, da muss ich widerstehen. Flieht, da muss ich fliehen. Aber es gibt Dinge, wo er nichts sagt. Dann ist es seine Sache. Dann gehe ich zu ihm, bringe ihm das in Gebet und erwarte, dass er eingreift. Und dann muss ich mir auf die Finger klopfen, wenn ich nachhelfen will. Ich habe eine Tochter, die ist seit 5 Jahren erweckt. Da fällt wirklich, manchmal haben wir schon überlegt, fällt überhaupt was? Da fällt ein Millimeterchen zum Durchbruch. Was denkt ihr, was das für eine Versuchung ist, einfach zu sagen, jetzt muss Papa mal mit ihr reden. Jetzt müssen wir einfach ein Übergabegebet sprechen, das endlich passiert. Es ist für mich oft der größte Kampf, dass ich das lasse. Ich kann zu ihr sagen, hey, der muss dich endlich bekehren. Das ist eine Sache zwischen ihr und dem Herr Jesus. Nicht ich löse Wiedergeburt aus, sondern er. Wisst ihr, das ist das Drama. Manche Dinge laufen zu lassen in der Familie, manche Dinge laufen zu lassen in der Gemeinde, manche Dinge laufen zu lassen im Beruf, manche Dinge laufen zu lassen in meinem eigenen Leben und darauf zu vertrauen, dass er es tut, nachdem ich natürlich abgeklärt habe, ob ich alles getan habe, was er befiehlt. Und wenn ich jetzt das ganz kindlich betrachte, den Einzug in Jerusalem, er zieht, so wie er in Jerusalem gekommen ist, in mein Herz ein. Das stellvertretende Opfer, der Esel ist da, das Füllen, die Wiedergeburt ist da. Meine dreckigen Kleider sind gewaschen durch Jesu Blut. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Er räumt bei der Wiedergeburt aus. Jetzt muss ich nur gucken, dass die Kananiter dicht durch die Hintertür wieder reinkommen. Dann bringe ich auch Frucht. Das ist keine Frage. Aber der entscheidende Punkt ist, er sagt, du musst vergeben. Warum sagt er das? Er hätte doch jetzt auch sagen können, du musst ganz entschieden mir dienen. Ist das Vergeben tatsächlich so schlimm? Ich kenne eine Frau, die ist mit über 90 gestorben. Die hätte sich bekehren können, alles. Die hat sich nicht bekehrt. Die ist nur verloren gegangen, weil sie einer einzigen Person nicht vergeben konnte. Wisst ihr, und das ist ein entscheidender Punkt. Ich muss frei sein. Das gehört auch dazu. Der Kananiter der Unversöhnlichkeit muss aus meinem Herzen rausgeworfen werden. Und dazu hat der Herr das Kreuz gegeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und gekreuzigt ist tot. Also ist auch die Unversöhnlichkeit tot, wenn ich es im Glauben wirklich annehme. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist Palmsonntag zwar heilsgeschichtlich der große Einzug, die Vorbereitung auf dieses vollkommene Opfer, aber seelsorgerlich ist es der Einzug in mein Herz. Seelsorgerlich ist es Ausräumen meines Tempels. Seelsorgerlich ist es, mich in den Zustand zu bringen, dass ich Frucht bringe. Und seelsorgerlich ist es, der Schluss einfach zu akzeptieren, ist alles das sei zwischen mir und Gott. Wenn ich alles getan habe, muss ich zu ihm gehen und sagen, Herr, jetzt. Und dann muss man, was muss man tun? Glauben. Kann ich glauben? 2. Korinther 4, 13. Wir haben den Geist des Glaubens. Alles, was Gott befiehlt, kann ich tun, wenn ich will. Jetzt kommt halt 2 entscheidende Fragen. Darf ich die stellen am Schluss? Wichtigster Punkt. Sind deine Kleider auf dem Esel? Hat er sich draufgesetzt auf das Füllen des Esels? Hast du ihn aufgenommen? Ist die Wiedergeburt passiert? Das ist der wichtigste Punkt. Der zweitwichtigste Punkt ist, was ist mit deinem Herz? Muss der Herr Jesus bei dir jetzt die Geldkäste umwerfen? Es gibt auch andere Käste, wo man umwerfen muss. Das ist nur ein Bild. Was muss er bei dir rauswerfen, dass du wieder Frucht bringst. Was muss er tun, dass du allein dich auf ihn verlässt, allein mit ihm lebst und alles von ihm erwartest, dass du auch wenn du betest, glaubst, dass er es tut und dass du die Gebetserhörung hast, dass wirklich was passiert? Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das weiß ich nicht. Es gibt Dinge, die muss ich und die musst du mit ihm regeln. Ich habe immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich mir überlege, was soll ich tun? Wisst ihr, das kann hart sein. Wo ich dieses Jahr flach lag, da überlegst du ja, ist das jetzt das Ende meines Dienstes? Das haben wir auch hinterher überlegt, Jahre danach. Das ist jetzt schon 2-3 Jahre her. Herr, willst du, dass ich das weitermache? Was willst du, dass ich tun soll? Das ist eine gefährliche Frage, wenn man die ehrlich meint. Was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, wir beten ja immer so, Herr, darf ich dir sagen, was du gern als dein Wille mir geben kannst, dass du nämlich tust, was ich will? So ist der Mensch, wisst ihr. Schwäbische hat ein wunderbares Wort, liedrig, sag mal, hinterhältig. Wisst ihr, wenn ich den Einzug in Jerusalem sehe, da kommt mir bloß eins. Vor Gott in Christus, ich stehe jetzt allein vor ihm. Herr, hier bin ich. Wisst ihr, wäre das nicht schön, wenn jeder von uns sein Herzenstür öffnet und sagt, Herr Jesus, nimm die Peitsche und peitsch alles raus, was dich nicht meint. Das wäre doch wunderbar. Wisst ihr, was da dazugehört? Mut. Auch zum Sanftsein gehört Mut. Das nennt man Sanftmut. Auch geduldig zu sein, das nennt man Langmut. Mut ist eine wichtige Sache. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist in Jerusalem eingezogen in einer Weise, die bis hinein in alle Ewigkeiten dargestellt werden wird. Du bist gekommen, bist auf einem Esel geritten, hast das stellvertretende Opfer dargestellt, du hast gezeigt, dass du der stellvertretende Erlöser bist. Du bist geritten auf einer Fülle des Esels, du hast gezeigt, dass Geburt geschehen muss, Wiedergeburt. Du bist gekommen und sie haben die Kleider auf diesen Esel gelegt. Du hast gezeigt, dass man seine Kleider waschen muss, dass sie Kleider des Heils werden, dass unsere Gerechtigkeit nichts taugt, dass du uns waschen musst, dass wir weiß sind und dass wir so sind, wie es Offenbarung 7,14 beschreibt. Du hast gezeigt, dass du den Tempel reinigen willst, dass es Dinge gibt, die du hinausgepeitscht haben willst und dass wir letztendlich vor dir stehen und das normal ist, wenn es alles in Ordnung ist und wir beten, dass du dann unsere Lebenssituation regelst. Du weißt, wie weit jeder von uns da weg ist. Du weißt, wie weit ich oft weg bin. Du hast gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Du sagst uns im Hebräerbrief, du hast Mitleid mit unseren Schwachheiten. So bitte ich dich einfach, angesichts dieses Feiertags, der sogenannten Christenheit, dieses Palmsonntags, dass du hier in unserem Herzen, in den letzten Winkel unseres Herzens einziehst, und gib uns den Mut, dass wir dich aufräumen lassen, dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.